ARD. SWR Kultur. Forum.
Die heutige Sendung wurde aufgezeichnet. Kurz nach der Aufnahme wurde gemeldet, dass Prinz Andrew wegen des Epstein-Falls verhaftet wurde.
Heute zum Thema Netzwerk der Mächtigen, der Epstein-Skandal und die Folgen. Ich bin Norbert Lang. Hallo. Der Fall Jeffrey Epstein gilt als größter Missbrauchsskandal der jüngeren Geschichte und seit vor kurzem 3 Millionen weitere Akten veröffentlicht wurden, sorgt er täglich für neue Schlagzeilen. Bill Clinton, Bill Gates, Prinz Andrew, Elon Musk und Donald Trump, unzählige Namen tauchen darin auf, Rücktritte gab es schon in mehreren Ländern. Aber wer war wirklich am Missbrauch minderjähriger Frauen beteiligt? Wie funktionierte das System Epstein? Werden Täter mehr geschützt als Opfer, wie Kritiker sagen? Und was verrät dieser Skandal über die Welt der Reichen und Mächtigen? Darüber diskutieren wir heute im SWR-Forum mit dem Soziologen Michael Hartmann, der britischen Journalistin Anne McElvoy, die wir aktuell in München erreichen. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist die Investigativreporterin Petra Blum. Frau Blum, Ende Januar veröffentlichte das US-Ministerium ja diese Millionen von Dokumenten aus dem Strafverfahren gegen Epstein und seine Komplizen. Und Sie haben dieses Archiv als Teil eines Rechercheteams der ARD intensiv kennengelernt. Was macht es mit einem, wenn man Tag für Tag Zeugnisse von Sexualverbrechen durchforstet?
Also ich glaube, man muss da ganz vorsichtig sein und darf sich nicht zu viele Stunden am Stück damit beschäftigen, weil es ist wirklich belastend. Da sind eben Zeugenaussagen drin von Frauen, die schweren Missbrauch schildern. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass da auch Videos drin waren und auch Fotos, jede Menge. Vieles davon wird man jetzt nicht mehr finden, wenn man jetzt danach sucht, aber am Anfang war es eben drin. Und das hat, obwohl viel geschwärzt ist, das ist klar, trotzdem noch mal einen Eindruck davon gegeben, was dieses System Epstein eigentlich mit den Frauen gemacht hat, wie die erniedrigt wurden, wie sie missbraucht wurden, wie sie immer wieder mit Geld angelockt wurden. Und dieser tiefe Einblick ist auf jeden Fall erstmal erschreckend und sollte wahrscheinlich so nie ans Tageslicht kommen. Das haben sich die Beteiligten wahrscheinlich so nicht gedacht und ist jetzt sicherlich auch peinlich für sehr viele, die da in den Akten drin sind.
Und wie geht man mit diesen riesigen Mengen an Daten um? Also wie bahnen Sie sich im Team den Weg durch diese, ja, digitalen Aktenberge?
Wir nutzen dafür eine extra Datenbank. Wir suchen nicht auf der Seite des DOJ oder eigentlich nur ganz selten, weil die nicht dafür gedacht ist, dass man das stundenlang gewinnbringend durchforsten kann. Also viele Dinge, die wir mit Datenbank machen können, kann man auf dieser Seite nicht machen. Deswegen liegt es in der eigenen Datenbank, sodass wir bessere Möglichkeiten, bessere Werkzeuge zur Durchsuchung haben, besser mit Schlagworten arbeiten können. Es gibt aber auch mittlerweile viele Leute, die haben zum Beispiel die E-Mail-Box von Jeffrey Epstein aufgearbeitet. Das steht jetzt im Netz, da kann man das wie so eine Gmail-Inbox angucken. Es gibt Leute, die haben Netzwerkgrafiken daraus gebastelt. Also es gibt ganz viele fähige Menschen, die sich was ausgedacht haben, wie man das technisch aufbereiten kann. Und das nutzen wir natürlich gerne, um sozusagen dieses Netzwerk besser zu verstehen. Ich glaube, das ist die Anforderung, aus den einzelnen Files, aus den einzelnen E-Mails ein Verständnis zu entwickeln, dass es ein Netzwerk war und wie es funktioniert hat.
Anne McElvoy, Sie sind hier auch, weil Sie Ghislaine Maxwell persönlich kennen aus Studienzeiten in Oxford und Sie haben eben auch eine Dokumentation über sie gedreht. Darüber möchten wir heute auf jeden Fall nochmal sprechen. Was ich aber gerne jetzt von Ihnen wissen möchte, ist, wundert Sie eigentlich dieses Ausmaß dieses Falls? Kennen Sie vergleichbare Fälle wie den Epstein-Skandal?
Ich kenne keinen ähnlichen Fall. Also in diesem Ausmaß, wie wir gerade gehört haben, vor allem das über so viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte hinweg, dass Jeffrey Epstein sich so betätigen konnte, dass so viele um ihn herum und auch in diesen, wir reden ja heute von Netzwerken, haben in vielen Netzwerken sowohl als was illegale Sex mit Minderjährigen wie auch andere, die finanziell mit ihm verstrickt waren oder gesellschaftlich, aber so viele prominente Leute, die die Augen verschlossen haben, Epstein gegenüber und was da, es war, wie man im Englisch sagt, in plain sight, es war irgendwas verkommen in dieser Szene und trotzdem haben so viele Menschen noch Kontakt und Enge und Freundschaft zu Epstein gehegt. Und das wenigstens sage ich in meiner Erfahrung. Und Lebens lange Erfahrung, die auch nicht so kurz ist, habe ich sowas nie gesehen oder wenigstens nicht drüber berichtet.
Ja, so ein Ausmaß des Schreckens, das haben sich viele Normalsterbliche bestimmt nicht vorstellen können. Also was denken Sie, wie groß ist denn der Vertrauensbruch, der hier auch entstanden ist?
Ich glaube, das ist ein großer Vertrauensbruch und nicht nur in den USA oder in Großbritannien, wo das schon sehr asymmetrisch auf die Politik, auf das Königshaus wirklich einen sehr, sehr großen Impact hatte und das teilweise auch dadurch, sagen wir mal, es muss ja vieles dann neu gedacht werden, wie das aufgestellt ist und wie diese Beziehungen zustande kommen konnten und wie lange das ging und so weiter und wie viele, sagen wir mal, so Privilegien und wie viele Freundschaften, die eigentlich mehr so im Sinne von Seilschaften fungiert haben. Zweitens ist natürlich dieser Theorie, und wir kommen bestimmt darüber zu sprechen, ob das Verschwörungen sind oder dass man denkt, alle in den Eliten sind, egal wer sie sind, die sind irgendwie dran schuld. Und das geht rüber vielleicht auch in eine gewisse Skepsis, ist vielleicht gut Eliten gegenüber, aber auch, dass man vielleicht über alle über einen Kamm schert und dann, wenn man einmal Jeffrey Epstein auf einer Party kennengelernt hat, ist das natürlich nicht dasselbe, wie irgendwie an Kindermissbrauch beteiligt zu sein. Mhm. Da müssen wir auch dann für die Leute, die wirklich ganz schlimme Sache gemacht haben, da müssen wir auch, glaube ich, sehr stark differenzieren. Sonst kommen die sozusagen ziemlich frei weg und sagen, ach, wir waren ja alle dran beteiligt, aber das stimmt nicht. Mhm. Wie Bertolt Brecht es einmal sagte, Unrecht hat Name und Adresse.
Ja, sehr schön gesagt. Herr Hartmann, das ist ja genau der Punkt. Also es gibt sicherlich einige Menschen, die jetzt sowas sagen oder sich denken, wie die da oben, die sind alle verlogen und verkommen und kriminell. Herr Hartmann, was sagen Sie denen als Eliteforscher?
Ja, dass das einfach nicht stimmt. Also es gibt ja unterschiedliche Netzwerke in den Eliten und das Epstein-Netzwerk ist gleich in doppelter Hinsicht eine Ausnahme. Die erste krasse Ausnahme ist der Missbrauch. Also ich habe mal nachrecherchiert, es gab zwei vergleichbare Fälle, die kaum jemand kennt. Also den ersten kennt praktisch niemand, das war in Portugal in den 90ern. Casa Pia hieß das, da konnten in Kinderheimen Kinder für Sex bestellt werden vom prominenten Portugiesen. Aber Portugal ist ein kleines Land am Rande der Welt und wer spricht schon Portugiesisch, weiß niemand. Das zweite war der Fall Dutroux in Belgien. Das hat große Aufmerksamkeit erregt, weil die Kinder da wirklich zu Tode gekommen sind, also nicht nur missbraucht worden sind. Und man hat wirklich viele Hinweise gefunden, dass die belgischen Eliten oder Teile dieser Eliten da verstrickt waren. Man hat es aber nie beweisen können, weil schon während des Verfahrens über 20 Zeugen zum Teil auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen sind. Das heißt, das ist nie gerichtsfest festgestellt worden. Und die zweite Besonderheit vom Epstein-Netzwerk war, dass es personengebunden war. Die meisten Netzwerke auf Elite-Ebene haben ihre Basis in Institutionen, Elite-Hochschulen wie Harvard oder Oxford, Elite-Schulen wie Eton. Das ist stabil und die gibt es und die haben in der Regel zu tun mit Geld und Macht, also mit politischer Macht vor allem und eben mit Finanzen. Und das war bei Epstein ja auch. Also wenn man diesen Werdegang bei Epstein sich anguckt, muss man sagen, die ersten zwei Jahrzehnte war das ein Aufbau eines Netzwerkes für Finanztransaktionen oder halblegale oder illegale Finanzgeschäfte. Damit ist das groß geworden und erst in der zweiten Hälfte der 90er ist das dazugekommen, was heute die Diskussion bestimmt. Das andere ist aber geblieben. Also in Deutschland zum Beispiel war es eine Randnotiz, dass Epstein mal versucht hat, die Privatbank Saal Oppenheim zu kaufen, die dann zur Deutschen Bank gegangen ist. Der hat immer weiter seine Finanzgeschäfte gemacht. Und da würde ich Frau McElvoy recht geben, es gibt einen kleinen Kreis von Personen, die direkt an dem Missbrauch beteiligt waren. Ich nenne das immer, das ist der innere Kreis oder das innere Netzwerk. Und es gab einen großen Kreis, der entweder mit Finanzgeschäften zu tun hatte, die zum Teil auch illegal waren, oder aber einfach den Kontakt gesucht hat, um finanzielle Unterstützung zu kriegen, wie einzelne Wissenschaftler oder um andere Leute kennenzulernen, Kontakte herzustellen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die bei Epstein zusammenfallen. Aber das ist eine absolute Ausnahme.
Vielleicht ist es ganz gut, an dem Zeitpunkt jetzt nochmal das Ganze von vorne aufzurollen, Frau Blum, und dieses System Epstein nochmal genauer zu verstehen. Er hatte viel Geld, er hatte eine Insel, er hatte Kontakte, Komplizen, aber wie hat eben dieses System Epstein funktioniert? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Ganze hat nur funktioniert durch das viele Geld. Epstein ist ja zu Geld gekommen. Da gibt es ja verschiedene Theorien, wie das passiert ist. Vermutlich nicht ganz legal. Und als das Geld mal da war, hat er es genutzt, um dieses Netzwerk aufzubauen. Also er hat zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Frauen sprechen, ganz gezielt die Frauen mit Geld angelockt. Er hat sie nicht nur damit angelockt, dass ihnen tolle Modelkarrieren versprochen wurden, sondern er hat sie auch mit Geld gelockt und auch mit anderen Geschenken, sage ich mal. Er hat sie damit angelockt, dass er ihnen teure Behandlungen bezahlt hat. Er hat sie damit angelockt, dass er sie wichtigen Leuten vorstellen wollte. Und er hat dieses Geld weiterhin genutzt, um Menschen anzulocken. Nicht nur die Frauen, das war jetzt der erste Teil, sondern er hatte tolle Flugzeuge, er hatte, glaube ich, auch Boote. Und er hat immer wieder eingeladen und er hat immer wieder Geschenke gemacht und er hat immer wieder Leuten mit irgendwas ausgeholfen. Also wenn man diese E-Mails liest, da ist man zum Teil fassungslos, welche Services er angeboten hat für die Leute aus seinem Netzwerk. Da ist jemand, der irgendwie gerade keinen Arzttermin bekommt bei den besten Ärzten in New York, dann organisiert er das. Und er hat jede Menge andere Dinge mit Geld geregelt. Er hat natürlich auch an die Opfer dann irgendwann große Zahlungen leisten müssen. Und er hat gelebt mit diesem Mindset, mit Geld kann ich alles regeln, alles. Und jahrelang hat es auch genauso funktioniert.
Herr McElroy, ich habe es schon erwähnt, Sie kannten Ghislaine Maxwell persönlich und Sie haben sie auch noch gekannt, als sie Epstein ja sozusagen seine Freundin wurde und angefangen hat, eben für ihn junge, minderjährige Frauen anzuwerben. Was war das für eine Frau, die Sie damals kennengelernt haben? Was war das für ein Mensch?
Ja, da muss man ja auch ganz klar sagen, das habe ich natürlich nicht gewusst. Und ich habe Epstein auch nicht kennengelernt. Also meine Freundschaft, Bekanntschaft, eigentlich eher gesagt, mit Ghislaine Maxwell, das geht in die Oxford-Jahre zurück. Ich habe da auch vielleicht mal, es wird das vielleicht ein bisschen ein anderer Blickwinkel da sagen, wenn wir sagen, eine Elite-Hochschule, das hat Professor Hartmann gesagt. Ja, also Oxford, Cambridge, LSE, also viele führende Universitäten, das war eine bunte Mischung. Ja, da könnte ein Ghislaine Maxwell mit einem Vater da sein, Robert Maxwell, ein ziemlich skandalträchtiger Medienbesitzer, also absolute Elite und dann normalsterbliche, sagen wir, Gymnasiasten wie ich, die auch Fremdsprachen in Oxford studieren. Ja, also wenn man muss das so ein bisschen, wenn man vorsichtig sein, wenn man von Elite-Hochschulen spricht. Aber Ghislaine Maxwell, ja, sie war sehr prominent, sie war lebhaft, sie war sozial schon sehr vernetzt und sehr, sagen wir mal, auch sehr weltgewandt, sehr sophisticated, auch mit 20 oder 21, sie war so ein paar Jahre älter als ich, aber durch dieses Fremdsprachestudium war man so ein Jahr im Ausland und dann wieder in Oxford. Also ich habe sie eben ein paar Jahre gekannt. Und dann nach Oxford, nach dem Selbstmord von ihrem Vater, Robert Maxwell, auch, wie gesagt, ein Skandal da auch in seiner Firma. Das heißt, ihr ganzes Leben war irgendwie von diesen Männern geprägt und von Erwartungen von ihr, auch dass sie eine wichtige Rolle spielt. Ihr Vater hat dann wirklich sich sehr auf sie verlassen, auch so gesellschaftlich, dass sie sozusagen als Vorzeigefrau der Familie auftritt. Das fand ich mit 19 oder 20 sehr wow. Und jetzt sieht man wirklich eine dunkle Seite, eine dunklere Seite, wo sie dann nach Amerika gegangen ist. Dann hat sie mir damals nach einem Jahr gesagt, sie hatten wirklich nur ein Jahr. Sie sagt mir, ich habe nur geheult, ja, das ganze Jahr nach dem Tod von ihrem Vater. Und dann sagt er, ja, bin ich dann rausgekommen, habe Jeffrey Epstein, habe gesagt, okay, es ist ein neuer Lebensabschnitt, das Leben muss weitergehen. Und das war die letzte Zeit, in der ich sie regelmäßig gesehen habe. Und dann einmal taucht sie dann vielen Jahren später in London auf. Aber dann wusste ich schon, dass etwas so fehl am Platz war. Und wir haben uns da nicht weiter gesehen. Aber ja, so war es bei Ghislaine. Sie war immer da für Männer, die mächtig waren, die ein Leben auf diesem Luxusniveau geführt haben. Sie hat mir auch einmal gesagt, ich bin sozusagen ein Executive Producer für das Leben von anderen, also von anderen Männern, also von diesen A-List-Männern, sei es der Vater oder sei es Epstein. Und das war so quasi ein Witz, wenn man sagt, ach ja, mein Freund, der ist dann ziemlich ja, anspruchsvoll. Aber ja, natürlich haben wir dann nicht geahnt, dass es in diese furchtbare Richtung geht.
Was denken Sie, was denkt Ghislaine Maxwell aktuell über ihre Taten?
Ich glaube, sie hält sich nach wie vor für Opfer. Weil sie meint, und das muss ich sagen, das lese ich sozusagen aus dem Familienkreis raus, aus Unterstützer von Gieling, die es noch gibt, sowohl in der Familie wie auch teilweise noch im Freundeskreis. Und ich sage das wirklich nur, um zu sagen, wie sie das, ne? Nicht, dass es meine Meinung wäre, aber sie glaubt, sie ist die Einzige, sie sitzt ja, sie ist ja im Gefängnis, sie hat auch letzte Woche gesagt, sie wird nicht aussagen vor diesem Komitee, diesem Ausschuss dann im amerikanischen Kongress, weil sie meint, wenn sie das macht, da kommt sie vielleicht in Gefahr, dass sie noch länger im Haft bleibt und die Männer, diese viele, viele Männer, die junge Frauen missbraucht und eigentlich Kinder missbraucht haben, von die sitzen nicht im Gefängnis. Ne? Und sie haben dann irgendwie noch ihre Verteidigung und sie verteidigen sich gegeneinander. Das heißt, sie sagt, sie wird dann nur eine Aussprache machen, wenn sie weiß, sie gibt sich nicht erneut in Gefahr, dass sie nochmal bestraft wird.
Sie möchte so eine Begnadigung durch Trump, ne?
Das wäre durch eine Begnadigung durch Trump. Aber man kann das so taktisch von Ghislaine, und Ghislaine ist ein sehr... sehr intelligente Frau, sie ist eine sehr taktische Frau und ich glaube, die Menschen verändern sich ja auch nicht, auch nach diesem ganzen Trauma, und das hat sie mitgewirkt und das hat sie auch betroffen, aber sie wird denken, wie komme ich hier raus, wie kriege ich wieder ein Leben nach dieser Zeit, und ich habe das angeschaut, wie viele andere letzte Woche, man sieht da nicht, wie sie gesagt hat, sie würde ihr Fifth Amendment Rechte nutzen, dass sie nicht sprechen muss oder aussagen muss, das ist, glaube ich, ein Gelände, die ich einigermaßen kenne, wenn sie stur, wenn sie sagt, nein, ich mache das nicht, bis ich weiß, was bekomme ich dann? Was ist dann die Gegenleistung?
Mhm. Herr Hartmann, mich würde jetzt wirklich interessieren, was Sie zu dieser, ja auch Biografie Ghislaine Maxwell sagen, ne, die jetzt so gar kein Schuldbewusstsein mehr zeigt. Zumindest wirkt es ja so und sich eher als Opfer sieht. Was geht Ihnen durch den Kopf?
Also, ja, ich habe ja diese Dokumentation von Frau McElroy vor etlichen Monaten oder Jahren gesehen, und es ist ganz einfach, wenn man in einer Familie groß wird, wie den Maxwells, wo Regeln sowieso auch vorher schon von dem Vater regelmäßig ignoriert worden sind. Also der Vater ist ja auch bekannt durch eine Reihe von Skandalen, und ob der nun wirklich Selbstmord begangen hat oder nicht, weiß bis heute niemand. Wenn man in so einem Umfeld groß wird und vom Vater praktisch wie der erstgeborene Sohn behandelt wird, sie war ja die Kronprinzessin, dann lernt man Stück für Stück alle Tricks und Kniffe, wie man sich in so einer Welt bewegen muss. Auf der anderen Seite lernt man, was es heißt, zur absoluten Spitze der Upper Class oder zur britischen Wirtschafts- und Medienelite zu gehören. Dann stehen einem die Türen offen und man agiert auch so. Also, dass die mit 19 oder 20 schon ganz selbstverständlich alle möglichen Sachen geregelt hat und auch so aufgetreten ist, das hat halt mit ihrer Herkunft und dem Aufwachsen in bestimmten Verhältnissen zu tun. Und deswegen wundert mich das nicht. Also ob sie sich wirklich als Opfer sieht, kann ich nicht sagen. Das kann auch rein taktisch sein. Sie weiß ja bei solchen Verfahren, wie wichtig das gerade im angelsächsischen Bereich ist, bestimmte Positionen nicht zu früh preiszugeben. Wo sie aber recht hat, dass außer Epstein und ihr bisher niemand juristisch belangt worden ist. Also in Europa kann man sagen, also wenn man sich Norwegen anguckt, da ist der Druck extrem groß, jetzt auch nicht juristisch, aber politisch. Das ist in Großbritannien so, also der Fall Mendelssohn und was dann in der Labour Party ansonsten noch an Köpfen gerollt ist. Aber juristisch belangt ist weder Ex-Prinz Andrew noch in den USA, wo meines Erachtens die meisten direkten Täter sitzen, auch niemand. Und da kann ich sie schon verstehen, dass sie sagt, solange die alle auf freiem Fuße sind, bin ich ein Stück weit gefährdet, dass ich als Einziger dann für alle diese Leute büßen muss, die ihre Wege haben und ihre Kontakte, um das zu vermeiden. Denn das erste Verfahren von Epstein, wenn man sich daran erinnert, wie das ausgegangen ist, dann kann man schon vermuten, dass da Mächtige in den USA, die darin verwickelt waren, dass die alles versucht haben, dass das möglichst schnell wieder vom Tisch ist.
Da, nur ein kurzes Wort dazu, weil ich finde, und das ist wirklich interessant für mich, auch in dieser Debatte, dass manchmal wir benutzen die Ausdrücke wie High Society oder diese A-List oder was es bedeutet, Elite zu sein. Das ist für mich vielleicht das, was wirklich das Interessanteste an diesem ganzen Thema im Großformat. Und wenn man sagt, Ghislaine Maxwell, sie stammt da aus der Elite, das war eigentlich nicht so, weil der Vater Robert Maxwell, der wirklich ein tyrannischer Gestalt war, ja, und er kam ja nicht aus der Oberschicht. Er kam in der Nachkriegszeit, ein tschechischer Hintergrund, war noch sehr vernetzt, also in Osteuropa. und mit den kommunistischen Mächten. Ne? Der war ein Außenseiter und er wollte sich in die Gesellschaft profilieren. Das ist die Welt, in der Ghislaine Maxwell groß geworden ist.
Aber er war sehr, sehr reich, oder? Das schon.
Er wurde ja also reich, aber dann am Ende, ich glaube schon, dass er Selbstmord begangen hat. Und das glaubt fast jeder, nur Ghislaine Maxwell wollte das nicht wahrhaben. Ah, okay. Das ist wie bei Jeffrey Epstein, wenn man sagen möchte, es wird immer eine Verschwörung geben. Aber ja, er ist von seinem Boot gesprungen, als er mit seinen Rentenfonds mächtige Probleme hatte. Also die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich das Leben genommen hat. Ich wollte nur schnell dazu sagen, das Gefühl, Außenseiter oder für Ghislaine Außenseiterin in der Gesellschaft zu sein, man muss sich seinen Weg bahnen. Man muss ja sich alles erkämpfen. Das ist nicht die High Society, die ich in Großbritannien oder sonst, oder sagen wir mal so, vielleicht ein bisschen ruhiger, aber ich kenne das ein bisschen hier in Deutschland, sogar in München, vielleicht weniger in Berlin. Aber dass man sagt, ach ja, also die Lords und Ladies oder die Herzoge oder Herzogen oder Königshausgebundene Leute, das waren sie nicht. Das waren einigermaßen immer so ein bisschen mit diesem Buch Hochstapler zu sein. Und Epstein war nicht anders. Er hat sich durch sein Geld, Petra Blum hat das am Anfang der Sendung angesprochen, wie ist er zu diesen vielen Geldern gekommen, weiß man bis heute nicht. Aber er ist nicht einer, der sozusagen sein Leben angefangen hat in der Elite. Und das macht das vielleicht noch brisanter, dass man da diese furchtbaren Kreis von Misstrauen und ja und für Gefälligkeiten und dann am Ende auch Missbrauch daraus gekommen
ist. Darf ich auch kurz, weil Elite und diese traditionelle Upper Class ist ja nicht identisch. Also wenn Sie in die USA gucken und gucken sich Elon Musk an, niemand wird bestreiten, dass der zur Wirtschaftselite gehört. Der kommt auch nicht aus der traditionellen US-Upper Class. Und das ist bei Maxwell dasselbe. Aber sein Geld und seine Macht über große Medien zeigen, er war ein Teil der Wirtschafts- und Medienelite. Das ist unabhängig davon, ob er ein Aufsteiger ist oder ob er schon traditionell dazugehört hat oder ob er aus altem Adel kommt. Es geht um die effektive Macht.
Ja, aber
Macht
war kein Rupert Murdoch. Der war so ein mittelmäßiger Verleger, das wollte ich sagen.
Naja, mittelmäßig, ja gut.
Okay,
wir werden uns nicht einigen.
Da. Aber da, genau, ich glaube, wir haben so auf jeden Fall ein Bild davon. Aber mich wird jetzt nochmal dieses Motiv weiter interessieren. Ne? Also sozusagen dieses Gefühl der, ja, Regellosigkeit der da oben, ne? Dass manche Leute vielleicht haben dieses Bild. Frau Blum, haben Sie da was gefunden dazu? Also vielleicht auch sozusagen dieses Schuldbewusstsein, das manchmal entweder gekommen ist oder das Sie völlig vermisst haben in diesen ganzen Quellen und in den ganzen Materialien, die Sie gesichtet haben. Was fällt Ihnen dazu ein?
Also was man schon merkt, ist, dass ein bestimmtes Menschenbild rauslesbar ist aus den E-Mails. Wir wissen ja nicht immer, wer die E-Mails an wen geschrieben hat. Das ist geschwärzt zum Teil, also manchmal weiß man es einfach nicht. Aber das Menschenbild, das man so ein bisschen erahnen kann, wenn man Hunderte, Tausende von diesen Mails gelesen hat, ist schon, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und Menschen, die weniger wert sind. Und das liest man auch aus den Mails raus, die Jeffrey Epstein selbst geschrieben hat. Was man definitiv ableiten kann, ist, dass das Mindset war, dass Frauen irgendwie weniger wert sind oder dass sie nur das wert sind, was ihr Aussehen hermacht. Das kann man definitiv rauslesen. Die wurden teilweise verschachert wie ein Stück Fleisch. Da gibt's E-Mails, wo Ghislaine Maxwell immer wieder Vorschläge schickt für die Frauen, die Jeffrey Epstein dann was auch immer der mit denen gemacht hat. Und dann wird dann darüber diskutiert, ob die vorher noch irgendwie ins Fitnessstudio muss oder ob die zu dick ist oder so. Man hat das Gefühl, es geht die ganze Zeit eigentlich nur um eine Ware. Frauen werden komplett objektifiziert. Das andere, was man merkt, ist, dass es eben schon sehr US-zentriert, auch wenn wir jetzt die ganzen Auswirkungen in Europa sehen, aber es ist sehr US-zentriert. Und das ist einfach auch ein Land, wo transgressives Verhalten teilweise einfach auch zelebriert wird.
Transgressiv, das ist, müssen Sie kurz erklären.
Also das Sprengen von Grenzen, das Nichtbeachten von Regeln. Ich glaube, wir alle haben gesehen, was jetzt seit gut einem Jahr in den USA passiert. Das Sprengen von Regeln ist durchaus nicht so negativ behaftet in dem Land, wie es bei uns vielleicht gesehen wird. Bei uns, wir sehen jetzt die ganzen Auswirkungen, es ist unglaublich peinlich, es gibt diese Rücktritte, es gibt jetzt Untersuchungen. Und dieses Verhalten, ich halte mich einfach nicht an die Regeln, wird nicht immer so negativ bewertet in den USA, wie das bei uns jetzt gerade zu beobachten ist. Man sieht es politisch, Und man sieht es auch gesellschaftlich. Und es war auch schon immer so. Das ist einfach ein Teil der Kultur und des Mindsets. Und was man aus diesen Mails, die sich gegenseitig schreiben, halt rausliest, ist, dass sie sozusagen ein Belohnungssystem gebaut haben innerhalb dieses Netzwerkes, wo das Sprengen von Regeln, die Verstöße gegen Gesetze, Prostitution ist da ja nicht unbedingt legal, wo das gefeiert wurde, wo man sich dafür abgefeiert hat, dass man sich nicht an die Regeln hält und dass man das auch nicht braucht, weil man sich seine eigenen Regeln macht. Und es sind zum großen Teil Menschen, die einfach Lust darauf hatten, sich ihre eigenen Regeln zu machen.
Herr Hartmann, wenn die da oben so als schlechte Vorbilder fungieren, wie wir das jetzt eben gerade sehen, kann das bei den weniger wohlhabenden und weniger einflussreichen Menschen eben auch dazu führen, dass sie sagen, da muss ich mich ja auch nicht anstrengen, wenn die sich da oben so benehmen. Also anders gefragt, brauchen Gesellschaften die Eliten überhaupt als Vorbilder?
Als Vorbilder weiß ich nicht, aber was man auf jeden Fall nicht braucht, sind Eliten, die gegen alle Regeln, die andere Leute zu beachten haben, konsequent verstoßen. Also ich würde sagen, Frau Blum hat recht, in den USA wird das auch in der Bevölkerung anders gesehen als in großen Teilen Europas. Trotzdem, also wenn jetzt zum Beispiel Tom Pritzker zurücktreten muss bei den Hyatt Hotels, der Druck ist auch in den USA erkennbar, dass man nicht einfach machen kann, was man will. Aber es gibt natürlich, also Elon Musk ist Musterbeispiel. Wenn man sich das genauer anguckt, muss man sagen, Elon Musk ist auch bedingt durch seine Vergangenheit in Südafrika, das ist ein Rassist. Und der hat so ein Menschenbild, da gibt's die, die was machen und die anderen, mit denen muss was gemacht werden. Und er ist eben ein Macher und scheinbar erfolgreich. Das wird man, ob das auf Dauer funktioniert, weiß man ja nicht. Aber er ist jedenfalls jetzt der reichste Mann der Welt. Und das ist er geworden, weil er eben gegen alle möglichen Regeln verstoßen hat. Und dieses Bild, wenn man das in die Gesamtgesellschaft transportiert, bricht eine Gesellschaft auseinander. Da muss man einfach sagen, okay, Regeln sind nicht dazu da, dass man sie einhält, sondern Regeln sind dafür da, dass man sie bricht, weil nur so kommt man voran. Wenn das jeder machen würde, also simpel Straßenverkehr, dann wäre die Gesellschaft am Ende. Und das ist das, was im Augenblick so verhängnisvoll daran ist, vor allem aus meiner Sicht, weil die Berichterstattung sich sehr stark auf bestimmte Aspekte konzentriert und auch nicht darauf hinweist, dass das jetzt kein typisches Elitennetzwerk ist, sondern da wird alles bestätigt. Da wird zum Beispiel Bill Gates mit verwurschtelt. Ich weiß nicht, wie weit er mit dem Missbrauch zu tun hat, wird man vielleicht nie rauskriegen. Er hat jedenfalls den Kontakt gesucht, wahrscheinlich um irgendwelche Projekte besser vorantreiben zu können. Aber bei Bill Gates ist nicht das Problem, das Kernproblem, dass er mit Epstein Kontakt hatte. Bei Bill Gates ist das Kernproblem, und das ist schon seit langem so, dass er einen erheblichen Teil der WHO finanziert. Und seine Vorstellungen, die wieder typisch sind für Silicon Valley-Leute, also Musk, Thiel und so, es gibt ein Problem und für ein Problem suchen wir eine technische Lösung. Und seine Lösung für alle möglichen gesundheitlichen Probleme ist Impfen. Und das treibt er dann voran. Und weil er so ein großer Geldgeber für die WHO ist, nachdem die USA praktisch rausgeschieden sind als Geldgeber, nimmt er da einen unglaublich großen Einfluss. Das fällt in der Berichterstattung, obwohl es das viel Wichtigere ist, hinten rüber. Und man guckt, ob er irgendwie vielleicht dann doch auch mit dem Mädchen was zu tun hatte.
Schauen wir vielleicht generell mal ein bisschen auf die USA und die amerikanische Politik. Mich würde da vor allem auch Donald Trump interessieren, Anne McElvoy. Er kannte Epstein. Er war mit ihm auf Partys, das belegen Bilder. Er ist mit ihm ja mindestens 8-mal geflogen. Er war auch Nachbar, zumindest im gleichen Ort, Mar-a-Lago. Und 2002 sagte Trump über Epstein, he's a lot of fun to be with. It's even said that he likes beautiful women as much as I do. And many of them are on the younger side. Aber gibt es eben hier auch wirklich belastbares Material, das Trump wirklich zum Problem werden könnte?
Boah, es ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, also wie mit dieser Selbstaussage, diese dunkle Witz. Aber da muss man sagen, wenn man da auf Trump deutet, muss man sagen, da haben Hunderte von allen anderen auch diesen Witz über Jeffrey Epstein gemacht, weil das war schon klar, dass er immer sozusagen in diesen Kreisen, da hat er immer diese junge Frauen um sich. Und dann hat, ich weiß, das habe ich das kolportiert, aber ich glaube, es stimmt von einer Freundin von Ghislaine, dass Ghislaine hat gesagt, mal von einer Party, Ghislaine Maxwell, oh, sorry, ich kann nicht so lange bleiben und quatschen, wir haben Nachholbedarf, aber ich muss mal ein paar Girls für Jeffrey ranholen. Und damit hat sie gemeint, da auf der Party, da müssen immer sozusagen diese junge, schöne Frauen dabei sein. Und Trump hat das bestimmt auch gesehen, deswegen hat er seinen Bezug darauf genommen. Man muss auch sagen, da steht auch in den Akten, dass Trump, und das, der hat natürlich das auch sehr dreimal betont, dass er Ghislaine Maxwell gesagt hat, diese junge Frauen sollen aus Mar-a-Lago, aus diesem Sportclub verschwinden. Man kann das belegen, ne? Weil das, finde ich, gut war. Das war nicht gut für sein Business, dass diese jungen Frauen, dass das so andrüchig war. Aber wir wissen nicht, weil das auch, wir haben sehr, sehr viel in den Akten, aber wir haben nicht alles. Und wir haben nur das, was über ein Justizministerium ausgekommen ist, wo Donald Trump letzten Endes und seine Verwaltung und der hat ja das Sagen, was rauskommt und was nicht. Man muss ja nicht für jede Verschwörung glauben, dass Donald Trump selber junge Frauen, was weiß ich, im selben Sinne, wie wir besprochen haben, missbraucht haben soll. Aber wir wissen nicht, wie eng die Beziehungen waren, weil es fehlen uns noch viel aus den Akten, was Trump und den Kreis um Donald Trump betrifft.
Ja, ohnehin hat man so den Eindruck, Frau Blum, dass auch die Demokraten seit der Veröffentlichung ja vergleichsweise leise sind, wenn es eben um Konsequenzen aus den Epstein-Files geht. Teilen Sie den Eindruck? Und ja, wenn ja, warum ist denn das so?
Ja, genau. Also bei den Demokraten merkt man, dass es leiser geworden ist. Und man merkt auch, dass gerade diejenigen, die besonders laut auf das Herausgeben der Akten gedrungen haben, die das immer wieder als Punkt genutzt haben, um Druck auf Trump auszuüben, um Druck auf die Republikaner in beiden Kammern auszuüben, denen gehen jetzt so ein bisschen die Talking Points aus, das merkt man. Und sie wissen nicht so richtig gut, was sie damit anfangen sollen, weil natürlich auch in der Podcast-Szene dann immer wieder gesagt wird, ja, aber der hat ja auch Menschen von der Demokratischen Partei und dann kommt immer wieder Bill Clinton und so weiter. Also so ein bisschen geht ihnen da die Munition aus. Und ich glaube, die sind auch gut beraten, wenn sie jetzt wirklich auf Dinge fokussieren, die in dem Land gerade passieren. Wenn sie auf Dinge fokussieren, die wirklich schlimm sind, die man so in den USA noch nie gesehen hat, die Trump jetzt versucht zu normalisieren. Wenn sie sozusagen ihre Stimmen darauf fokussieren, ob die Amerikaner das wirklich wollen. Und ich glaube, da drückt der Schuh wirklich. Ich sehe es noch nicht so richtig in den Talkshows und auf den amerikanischen Sendern, aber ich glaube, da drückt der Schuh wirklich, inwieweit diese Wahlen wirklich so stattfinden werden, wie man das aus den USA eigentlich gewohnt ist.
Lassen Sie mich zur Zurückhaltung der Demokraten vielleicht noch zwei Punkte ergänzen. Das eine ist, die Hoffnung war ja, dass man eine Smoking Gun findet, um Trump anzuklagen, mehr oder weniger, zumindest öffentlich. Die ist nicht gefunden worden und die Hoffnung, dass man sie noch findet, ist nicht sehr groß. Und das zweite, auch in der Demokratischen Partei, vielleicht nicht unter den Politikern, ich meine jetzt nicht Bill Clinton, aber unter den Finanziers, wird man mit Sicherheit Leute finden. Also ich habe den Fall Tom Pritzker schon angesprochen, die Pritzker-Family, eine klassische Milliardärsdynastie in den USA. Eine aus der Familie war Ministerin unter Obama, einer aus der Familie ist demokratischer Gouverneur von Illinois. Das heißt, da steckt eine Familie mit drin, die auch kein großes Interesse daran hat, und zwar eine Familie, die bei den Demokraten sehr viel Einfluss hat, dass dieses Ganze immer weiter Punkt für Punkt aufgeklärt wird, denn wer weiß, ob da nicht andere demokratennahe reiche Leute auch verwickelt sind. Und wenn man das nicht sicher weiß oder nur vermutet, dann ist man nicht gerade besonders aggressiv im Vorgehen.
Aber mit Sicherheit, wenn ich kurz hinzu, weil Demokraten und diese ganze Szene sozusagen Zentristen, Mitte-linke Politiker, man denkt da an Peter Mandelson in Großbritannien, Spitzenpolitiker eigentlich bei uns in Großbritannien, der in kurzer Zeit auch Botschafter in Washington war, musste dann abgezogen werden. Dass diese Szene, das war eigentlich alle, die vielleicht gesagt haben, also die Menschen, die gesagt haben, ach ja, das richtet sich nur gegen die Rechten und gegen Trump, das war ein großer Irrtum, weil diese Szene, sei es in New York in der Politik, ist sehr, sehr auf höchste Ebene. Demokraten sind wirklich ein sehr mächtiger Kraft, mehr als die Republikaner in New York, in London. Wir hatten also in längerer Zeit diese Blair. Mandelson war auch sehr in der Regierung von Tony Blair verwickelt. Das heißt, es ist klar, dass es trifft die Mittellinke, sowohl die Rechten. Und ich glaube, das ist ein Grund, und das haben die beiden anderen Gäste schon darauf hingedeutet, warum das von diesen Ecken das vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist.
Anne McElvoy, toll, dass Sie das gerade erwähnt haben. Ich wollte nämlich auch gerade bei Ihnen bleiben und Sie genau dazu fragen, weil Ihr Heimatland Großbritannien kämpft ja tatsächlich gerade sehr mit den Folgen dieser Epstein-Affäre oder den Epstein-Files. Ja, Peter Mandelson, Sie haben ihn ja schon erwähnt. Er wurde ja von Premier Starmer eingesetzt als Botschafter in den USA und es gab eben die Kontakte zu Epstein und trotzdem hat Starmer ihn eingesetzt und ja, jetzt hat sich die Labour-Partei ja hinter Starmer versammelt, mehr oder weniger. Und er bleibt eben aber trotzdem angeschlagen. Was denken Sie, wird er das langfristig überleben? Wie geht es weiter?
Ich glaube nicht, dass Keir Starmer als Premierminister langfristig überlebt. Aber das ist vielleicht nur ein Bruchteil des Problems mit Keir Starmer in Großbritannien. Ja, dass der sozusagen, dass er dann wirklich in Gefahr gekommen ist. Letzte Woche war es so weit, dass er hatte nur sein Kabinett hat ihn quasi gerettet. Ja, und das kann dann wohl nicht wahr sein, dass dann auf Dauer, man muss ja das Kabinett zusammenziehen und alle anrufen und sagen, ja, habe ich noch eure Unterstützung oder nicht? Das ist natürlich zu labil, diese Situation. Mandelson und diese Tatsache, das war natürlich ein großer Fehler, was war ein Urteilsfehler, ihn einzusetzen. Wobei jetzt sagen viele gar nichts, die früher gesagt haben, ach Peter Mandelson, der ist so geschickt und der kennt ja alle. Und das ist auch ein Teil der Epstein-Geschichte, diese dunkle Geschichte, weil Epstein war sozusagen auch so ein bisschen ein, ja, so ein Dark Stardust. Ja, wenn man ihn kannte, dann kannte man schon New York und Finanz. Und dann war sozusagen die Idee, dass Peter Mandelson, er kennt diese Welt, nicht buchstäblich Epstein, aber er kennt ja alle Welt in Washington und New York.
Den Multiplikator, ne?
Und jetzt muss er dann abgezogen werden. Das heißt, für Starmer sieht das, es ist eine Reihe von Katastrophen, sowohl in der Innenpolitik, das werden wir auch heute nicht besprechen, aber dass er nicht eingesehen hat, dass er eine Gefahr läuft, wenn er sagt, ach, der ist ja so cosmopolitan, da schicken wir mal Peter hin und hat da nicht auf die vielen Mahnungen gehört, wo da sagen Leute um ihn herum gesagt, das ist keine gute Idee. Trotzdem, das war, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Aber das war ein Teil, sagen wir mal, von einem, ja, ein breitem Bild, warum das alles so schief gelaufen ist.
Und jetzt möchte ich noch kurz, jetzt so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber jetzt möchte ich noch unbedingt noch kurz wissen, was denken Sie, wie blickt denn die britische Bevölkerung eben auf diesen Fall und ja auch nicht nur auf den Fall um Starmer, ne, um Mandelson, sondern es geht ja auch um Prinz Andrew, ne? Der hatte ja auch Kontakte und ist ja schwer beschädigt. Ja, wie blickt die britische Bevölkerung da drauf?
Ja, insofern, dass ich für die ganze Bevölkerung sprechen kann. Aber ich glaube schon, dass die Tatsache. Ich danke für das Zutrauen hier in der Sendung. Aber ich würde es vielleicht so formulieren. Das ist eine gute Frage eigentlich, weil in Großbritannien, manchmal benutze ich jetzt das Wort asymmetrisch. Wenn man denkt, Epstein hatte eigentlich direkt sehr wenig mit Großbritannien zu tun, außer was ein paar finanzielle Entwicklungen. Aber die waren ja nicht, er war nicht einer, der sozusagen für die Volkswirtschaft Großbritannien von einer bedeutenden Figur war oder in der City of London war auch nicht so bedeutend. Aber dadurch, dass es sowohl die Politik wie auch Palast betroffen hat und dass es sozusagen so viele ja mit Leute, die so mit Rang und Namen bei uns da mit einbezogen hat, vielleicht das nach Amerika zweitgrößter Impact ist auf Großbritannien. Deswegen sage ich asymmetrisch in dem Sinne. Und ich glaube, die Bevölkerung schaut zu, ist teilweise schockiert und ist ein Horror natürlich, aber auch fasziniert, wie konnte das so kommen? Und wir kommen vielleicht auf unser Grundthema zurück, dass so viele angeblich schlaue, berühmte, erfolgreiche Menschen konnten sich entweder die Augen verschließen oder wollten die Augen verschließen, wenn es um Geld um Epstein, um ihr eigene private gesellschaftliche Milieu ging. Und ich glaube, das hat schon viel Schaden angerichtet, auch weiter für die Regierung und wird dann nur, vielleicht ist nur ein Vorteil für die Challenges, die Herausforderer wie Reform, wie Nigel Farage. Die können sagen, wir waren nicht daran beteiligt. Sie da, was die sogenannten Zentristen gestiftet haben. Das wird interessant, wie das ausgeht.
Ja, Herr Hartmann, ich meine, Anne McElvoy hat das ja gerade so ein bisschen angesprochen. Ne? Das hat ja dann doch auch so eine gewisse Faszination. Sex, Macht, Gewalt, Kriminalität. Und das führt die Menschen ja manchmal schon auch irgendwie in die falsche Richtung. Also Stichwort Verschwörungstheorien. Was denken Sie, wie groß ist da die Wirkung? Also geht da wirklich auch so eine Welle von neuen Verschwörungstheorien aus durch diesen Fall oder wäre das überbewertet?
Das wäre überbewertet. Also okay. Diejenigen, die Verschwörungstheorien sowieso schon gepflegt haben, werden sich alle bestätigt fühlen und sie werden in ihrem Umfeld anders auftreten können als vorher. Die können jetzt sagen, seht ihr, der ist dabei, der ist dabei, der ist dabei. Und es wird auch einen Teil von Leuten geben, die vorher nicht so recht wussten, was sie davon zu halten haben, die das jetzt für wahrscheinlich halten, dass es solche Verschwörungen gibt. Aber das ist von den politischen Auswirkungen begrenzt. Also USA haben wir schon drüber diskutiert und Großbritannien, würde ich Frau McElvoy recht geben, Starmer hat andere Probleme, die gravierender sind als jetzt Epstein. Epstein kommt obendrauf und es kann sein, dass das, was obendrauf kommt, dann eben für 2 oder 3% mehr oder weniger verantwortlich ist. Das Grundproblem, was ich im Augenblick sehe, wo man was dran machen könnte, ist die mediale Berichterstattung. Ich habe das schon mehrfach gesagt, die mediale Berichterstattung in den allermeisten Mainstream-Medien, nicht die Boulevardmedien, sondern die Mainstream-Medien, konzentriert sich auf die spektakulären Aspekte. Dann werden alle möglichen Vermutungen angestellt. Also wenn der Spiegel davon schreibt, dass es eine verdorbene globale Elite gibt oder davon im Titel, dass Epstein ja vielleicht ein Agent des Kreml ist oder so. Wenn man solche Geschichten verbreitet, ohne dass das eine Substanz hat, dann fördert man ein Denken in Verschwörungstheorien, was man ja sonst immer ablehnt. Und man müsste, das ist immer mein Appell, so nüchtern wie irgend möglich, auseinanderhalten bei Epstein schon, was ist das Missbrauchsnetzwerk und was ist der Rest des Netzwerkes. Da ging es nicht um Missbrauch, sondern da ging es um Geld, um Kontakte, um politische Macht. Und zweitens, ist Epstein der Normalfall oder ist Epstein, wie ich behaupte, die absolute Ausnahme? Dann kann man Verschwörungstheorien entgegentreten, wenn man das spektakulär aufbauscht, weil sich's gut verkauft. Und das verkauft sich gut, das ist ja keine Frage. Dann unterstützt man, ob man es will oder nicht, die Neigung, an solche Verschwörungen zu glauben, dass da irgendwo eine Elite sitzt, global vernetzt, die Weltpolitik steuern kann, und das ist ja nicht der Fall, das ist ein Netzwerk gewesen, das war im Kern in den USA und in Großbritannien und darüber hinaus gab es nicht viel. Und vor allem der politische Einfluss dieses Netzwerkes, das ist bisher überhaupt nicht beleuchtet worden. Also wer hat jetzt wirklich Einfluss gehabt? Starmer ist ja nur reingeraten über Mendelssohn. Also bisher hat niemand behauptet, dass die Politik der Regierung Starmer durch Epstein irgendwo beeinflusst worden wäre. Und solche Dinge, da müsste man sich drauf konzentrieren, wenn man wirklich vermeiden will, dass oberflächliche Parallelen dazu führen, dass die Leute Verschwörungstheorien entweder stärker glauben als vorher oder sie zumindest für möglich halten.
Da haben wir auf jeden Fall einen Kompass. Und Frau Blum, vielleicht kriegen wir von Ihnen gleich noch so einen Zeitrahmen. Was denken Sie, wie lange wird denn das noch gehen? Wie viel Material wird durchforstet werden, bis man sozusagen zu den zentralen Erkenntnissen gekommen ist? Oder haben wir das schon?
Also ich glaube, das meiste ist jetzt schon ans Licht gekommen. Viel von dem Material ist auch völlig aussagelos, weil es geschwärzt ist. Das Einzige, was noch passieren könnte, wäre, dass vielleicht von den Demokraten, da gibt es ja Bemühungen, jemand die ungeschwärzten Unterlagen ansehen kann oder einfordert. Das könnte passieren, dann könnte es nochmal erstaunliche Enthüllungen geben. Das wäre möglich. Das andere Fragezeichen sind die Nachlassverwalter von Jeffrey Epstein. Die haben zum Teil eine gewisse Bereitschaft gezeigt, Dinge herauszugeben. Es ist unklar, ob sie das weiter tun würden, ob es da noch was gibt. Da könnten aber noch Dinge schlummern, von denen wir nichts wissen und die vielleicht auch nie ans Licht kommen.
Das war das SWR-Forum Netzwerk der Mächtigen, der Epstein-Skandal und die Folgen mit den Gästen Petra Blum, Investigativreporterin, Professor Dr. Michael Hartmann, Soziologe und Anne McElvoy, Journalistin. Vielen Dank fürs Lauschen, sagt Norbert Lang.
Die heutige Sendung wurde aufgezeichnet. Kurz nach der Aufnahme wurde gemeldet, dass Prinz Andrew wegen des Epstein-Falls verhaftet wurde.